Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 18.10.2015, Thema Lob des Schöpfers.
Heute beschäftigen wir uns mit Psalm 104 und überschrieben ist dieser Psalm mit Lob des Schöpfers. Und dieser Psalm, der umfasst insgesamt 35 Verse. Und aus diesem Grund möchte ich gerne die einzelnen Verse in die Predigt einbauen, weil das sonst alles relativ lang ist, die einfach vorzulesen. Psalm 104, es ist ein Text, der die ganze Schöpfung beschreibt, sich sogar in seiner einzelnen Struktur auf die Schöpfungstage bezieht. Und der Psalmist bietet hier eine, finde ich, der schönsten Beschreibungen der Schöpfung in der Bibel, gleich nach der Schöpfungsgeschichte natürlich. Und wenn wir uns heute dem Text ein bisschen nähern, wollen wir hier auf die Bilder hören und sie gedanklich anschauen. Manches würden sagen meditieren, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber wir wollen diese Texte, diese Bilder auf uns wirken lassen. Und die Bilder möchte ich natürlich auch auslegen. Und jetzt zu Beginn eine kleine Prüfung der Gemeinde, da wir ja dieser Text sich an die Schöpfungsgeschichte anlehnt, würde ich gerne mal von euch wissen, was haben wir denn an welchen Tagen in der Schöpfung von Gott geschenkt bekommen? Ich verzichte auch auf die Reihenfolge, ich werde die Reihenfolge gleich nennen. Was hat denn Gott so alles gemacht? Ruft einfach mal rein, seid mutig. Am Tag 6 den Menschen, genau. Und was hat er noch gemacht am Tag 6? Tiere auch, ja. Also nicht alle Tiere, hat auch am Tag 5 noch ein paar Tiere gemacht. Genau. Was haben wir denn noch? Das Licht, ja. Genau. Bäume, Pflanzen, Licht. Was habe ich noch gehört? Tag und Nacht, ja. Morgen, Morgenwart, Abendwart, wie heißt es schön, ja. Also wir kommen dem Ganzen schon nah. Tag 1, da hat er das Licht gemacht und trennt es von der Dunkelheit. Tag und Nacht entsteht. Dann haben wir am zweiten Tag, da teilt er die bereits vorhandenen Wasser und schafft ein Gewölbe zwischen dem Himmel. Es ist immer nicht ganz so leicht zu verstehen, was genau gemeint ist, aber eben er hat den Himmel gemacht. Am dritten Tag hat er das Wasser getrennt von der Erde. Land und Meere sind entstanden und auf dem Land eben hat es angefangen zu grünen. Ich fand das Bild da ganz nett, weil das so grün ist, die Insel. Genau. Und es haben eben auch samentragende Pflanzen sind hervorgekommen. Also genau, dann der Tag 4, da bringt Gott die Lichter am Gewölbe des Himmels an Sonne, Mond und die Sterne. Und am fünften Tag füllt Gott das Meer mit Fischen, den Himmel mit Vögeln, Meerestiere und Vögel sind eben geschaffen. Und wie schon gesagt, am sechsten Tag gibt es noch ja Menschen und Tiere, nicht Esel und Menschen und auch nicht die Menschen sind Esel, also Mensch und Tier. Genau, und aber wir haben 7 Schöpfungstage, aber am siebten Tag hat er geruht oder sollen wir ruhen, das ist nicht, sollte keine Beschreibung für Gott sein. Der siebte Tag, der Ruhetag. Ein Reisender kam von einer Expedition aus dem Urwald zurück, auf der er für sein neues Buch Kulturen und Naturvölker erforscht hat. In England fand er einen neuen Freund, der alles über seine vielen Abenteuer in der Welt wissen wollte. Es zeigte sich, dass der Freund in einer der besten britischen Gesellschaft verkehrte. Er lud den Reisenden für ein paar Tage zu sich nach Hause ein, damit er seiner Frau und anderen Freunden erzählen konnte und kennenlernen konnte. Am Wochenende sollte es ein feierliches Dinner mit einer Herzogin geben, die sich über die Erzählung des Reisenden sehr freuen würde. Der Reisende, der wurde ganz aufgeregt. Noch vor einer Woche hatte er mit Menschen aus einer steinzeitlichen Kultur in einem Zelt gelebt. Jetzt sollte er mit einer Herzogin speisen. Aber es gab ein Problem. Er hatte nichts anzuziehen. Seine Reisekleider waren fleckig und zerlumpt. Einen passenden Anzug für eine hochadlige Gesellschaft besaß er nicht. Das macht nichts, sagte der Gastgeber. Ich kaufe dir alles, was erwartet wird. Der Forscher wurde also mit dem Feinsten ausgestattet, was das Land zu bieten hatte, und konnte so die Herzogin standesgemäß begrüßen. Auch der Psalm heute, der 104. Psalm, hat etwas mit einem Stand zu tun, mit dem höchsten Adel, nämlich es geht um Gott, mit Gott, der König, der Könige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, des ganzen Universums. Und so wie dieser Mann hier sich vorbereitet hat auf diese Begegnung, dürfen auch wir uns vorbereiten. Denn gerade der Beginn des ersten Verses ist ein andächtiges Staunen über Gottes Herrlichkeit, über seine Schönheit und ist eine Einleitung für den ganzen Psalm. Da heißt es, und ich lese den Psalm nach Hoffnung für alle, ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Das ist so der Beginn des ganzen Psalms. Und der ist eigentlich so die Einleitung. Oder wir kennen vielleicht auch die bekannteren Verse oder Worte. Lobe den Herrn, meine Seele. Genauso auch wie im Psalm 103. Und hier beginnt der Psalmist mit einem ganz aufrichtigen Lob Gottes. Und dieses Lob beginnt zuallererst in mir, in meinem Herzen, in meiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich kann mich noch erinnern, wie vor 2 Wochen Steffi diesen Psalm vorgelesen hat. Es war für mich gar nicht so leicht, mich darauf einzustellen. Die Kinder haben noch hin und her gewuselt und haben uns abgelenkt. Und man merkt, man ist gar nicht so richtig offen. Das hat nichts mit der Steffi zu tun, sondern das war meine Einstellung in diesem Moment gegenüber diesem Psalm. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die dich jetzt noch ablenken, die dich noch beschäftigen, wo du merkst, du hängst noch einem Gedanken nach, vielleicht im Thema Dankbarkeit oder was die Woche war. Und ich möchte dich einladen, jetzt ganz frei auf diesen Text zuzugehen. Lobe den Herrn, meine Seele. Es geht darum, dass wir uns auf das Lob Gottes einlassen. Und dass wir uns mit diesem Text beschäftigen. Und das verändert uns. Ich habe diesen Text vor 2 Wochen gehört und fand ihn nett. Jetzt habe ich mich mit dem beschäftigt und habe darin geforscht. Und man merkt plötzlich, wie so ein Text anfängt zu leben. Und plötzlich kommt die Freude über Gott und über seine Schöpfung und auch die Dankbarkeit über seine Schöpfung. Denn auch an Erntedank steht eben die Schöpfung im Mittelpunkt. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Es ist eigentlich verlorene Mühe, andere daran aufzufordern. Denn wenn sich das Herz nicht öffnet oder wir nur in unserem Herzen und Leben undankbar sind, dann können wir vielleicht Gott gar nicht so richtig loben, wie er sich's wünscht. Deswegen ist es keine Aufforderung, sondern eine Einladung. Denn nachdem der Psalmist Gott gelobt hat, singt er vom Licht und von dem Himmel. Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Beziehungsweise, ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Ja, die Wolken sind deine Wagen. Du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Wind und Wetter sind deine Boten. Zuckende Blitze deine Diener. Die Erde hast du auf ein festes Fundament gegründet, damit sie für alle Zeiten nicht wankt. Und wie ein Kleid bedeckt die Urflut ihre Kontinente, noch über den höchsten Bergen standen die Wassermassen. Das ist so, ich habe es auch draufgeschrieben, Tag 1 und Tag 2. Da bezieht sich der Text parallel auf die Schöpfung, auf die beiden ersten Tagen. Und da heißt es, großer Gott, wie schön und prächtig bist du und ist die Welt geschmückt. Licht ist dein Kleid. Wieder einmal wird mit Gott das Licht in Verbindung gebracht. Wir kennen die neutestamentlichen Stellen, wo Jesus sagt, er ist das Licht. Und an anderer Stelle heißt es, er und der Vater sind gleich. Licht ist lebensnotwendig. Wenn wir dankbar aufschreiben, was eigentlich, wofür wir dankbar sind, ist Licht eigentlich was Zentrales. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht aufgeschrieben, wahrscheinlich die wenigsten von uns schreiben es auf, weil es eigentlich schon so normal ist. Aber ohne Licht könnten wir überhaupt nicht existieren. Und Gott, er ist Licht. Er kleidet sich sogar mit Licht. Aber wie das Licht einerseits erhellt und andererseits blendet, so offenbart und verbirgt sich Gott zur gleichen Zeit. Er ist Gott, er wohnt im Himmel und doch kommt er aber auch zu uns hinunter, zu uns in uns. In Wolken und Winden sucht er die Nähe zu den Menschen, zu seinen Geschöpfen. Ich finde das so gewaltig. Das habe ich in keiner anderen Religion gesehen, wo ein Gott sich hinablässt zu den Menschen. Aber unser Gott hat das gemacht. Er ist in Jesus Christus sogar Person geworden. Und das ist ein Ausdruck der Nähe von Gott. Das ist einfach gewaltig. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Adressat dieser Dichtung. Und er will gelobt werden. Das ist Lobpreis pur. Wir sagen Gott, was er ist. Wir sagen ihm, was er gemacht hat. Und wir erinnern uns daran. Denn Gott, er hat die Fäden in seiner Hand. Und dann folgt der dritte Schöpfungstag mit seiner Bedeutungen für Mensch und Tier. Doch vor deinem lauten Ruf wichen sie zurück. Vor deinen Donnergrollen flohen sie. Die Berge erhoben sich und die Täler senkten sich an den Ort, den du für sie bestimmt hattest. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf. Nie wieder soll die ganze Erde überschwemmen. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon. Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel her lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Die Erde saugt ihn auf und wird fruchtbar. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen, die der Mensch anbaut. Er pflügt das Land, sät und erntet. So hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Du, Herr, hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Nester und Störche haben in den Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht. Tag drei. Da wird was Gewaltiges beschrieben. Die ganze Schöpfung ist wirklich weise geordnet. Gott, er hat das Wasser und das Meer getrennt, er hat's gemacht. Und wie schön so ein Meer ist, das können wahrscheinlich die meisten von uns bestätigen. Mittelmeer, Ostsee, Nordsee, Atlantik, Pazifik, Indischer Ozean und vieles mehr. Jedes Meer auch irgendwie auf seine Weise wunderbar gemacht. Und wie gut tut die salzige Luft, die Gischt, die einem entgegenspritzt, die Wellen, die den Strand überspülen, Ebbe und Flut, die sich abwechseln und die Größe des Meeres, wo man weit und breit nichts als Wasser sieht. Ich finde das so ein gewaltiges Zeichen seiner Größe und seiner Güte. Und gleichzeitig erinnert uns er hier in diesem Abschnitt auch an den Vers 9, an den Bund, den Gott mit seinen Menschen nach der Sintflut geschlossen hat. Als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter dem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Daran erinnert er. Aber Gott hat die Schöpfung nicht nur für die Fischköpfe gemacht, sage ich immer. Hier ist auch eben etwas bereitet für die Bergliebhaber, für die Wanderer, für die Kletterfans. Wenn ich so an die majestätischen Berge denke, das ist schon gewaltig. Ich war ja dieses Jahr leider nicht beim Männerwandern, aber letztes Jahr. Und da sind wir ja in den Alpen umher. Und das ist so gewaltig, so eine Schönheit. Trotz alledem möchte ich da nicht sein. Ich bin eben eher doch der Fischmensch. Aber also nicht zum Essen, sondern eher zum Gucken. Aber das ist so gewaltig, wenn man da mal ist, was Gott da tatsächlich getan hat. Das hat Gott geschaffen, diese herrliche Berge. Und wenn man dann das saftige und grüne Gras sieht, an dem sich Tier und Mensch erfreut, die weißen Gipfel, wo der Steinbock und das Murmeltier Zuflucht findet, dann ist das doch ein Grund zur Freude, ein Grund zur Dankbarkeit. Lob des Schöpfers. Und Gott macht nicht nur die Dinge, damit sie schön aussehen und uns an ihn erinnern. Nein, er sorgt mit Gras und mit den Pflanzen für die Tiere und auch für die Menschen. Alle werden durch ihn versorgt. Gott versorgt uns Menschen aber nicht nur mit Pflanzen, sondern er schenkt uns auch die Möglichkeit, dass wir bebauen können, dass wir am Ende Brot haben, Wein und auch Öl. Das sind alles wichtige Produkte und wenn dann noch das Wasser dazukommt, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und deshalb finde ich das schön, dass die Steffi hier heute Brot, Salz, Wein oder Wasser mitgebracht hat als Zeichen dafür. Ja, Gott, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aber eigentlich noch mehr. Wenn hier die Rede vom Wein ist, dass wir uns am Wein erfreuen dürfen, dann ist das ja eigentlich mehr als Nahrungsaufnahme. Streng genommen gehört ja eigentlich der Wein fast zum Überfluss. Aber selbst das ist das, was Gott uns gönnt. Er gönnt uns eben auch Dinge, die wir vielleicht nicht nötig haben, aber die unser Herz erfreuen. Und auf meinem Zettel der Dankbarkeit standen eben auch manchmal, oder standen auch Dinge drauf, die ich eigentlich gar nicht nötig habe, aber die ich trotzdem von ihm geschenkt bekommen habe. Und dann folgt der vierte Tag. Du hast den Mond gemacht, um die Monate zu bestimmen, und die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du lässt die Dunkelheit hereinbrechen, und es wird Nacht. Dann regen sich die Tiere im Dickicht des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute von dir, o Gott, erwarten sie ihre Nahrung. Sobald aber die Sonne aufgeht, schleichen sie sich zurück und suchen in den Schlupfwinkeln ihr Lager auf. Dann aber steht der Mensch auf, geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. Ja, der Wechsel, der hier beschrieben wird von Tag und Nacht, ist eigentlich nicht nur eine Zeiteinheit, sondern auch ein Rhythmus dafür, wie wir zu leben haben. Den Rhythmus zu leben, zu Arbeit und eben auch von der Pause. Auf Kushrona gab es einen Dozenten, der war so ein kleiner Hutzeliger, der ist jetzt leider nicht mehr da, der Kurt Matter. Ein ganz toller Beter und auch hat ganz viel Gutes uns auch schon mit auf den Weg gegeben. Und ich kann mich an eine Andacht erinnern, da stand der vorne auf der Kanzel und hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, von der Nacht hat er nichts gesagt. Also wir mussten natürlich alle schmunzeln und lachen, vielleicht haben wir ihn auch manchmal gar nicht so ernst genommen, aber wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann hat das was Wahres. Wie oft gehen wir über unsere Grenzen hinweg dadurch, dass wir Licht haben? Wenn ich manchmal nach Rachelshausen fahre oder Bottenhorn zur Bibelstunde und dann sieht man die ganzen Landwirte mit so großen Scheinwerfern übers Feld fahren, da ist eine Grenze überwunden. Früher sind die Bauern und Landwirte mit dem Licht oder mit der Dunkelheit auch ins Bett gegangen. Und das hatte seine Gründe. 6 Tage sollst du arbeiten. Gott hat das gut eingerichtet und da ist was Wahres dran. Und der Dichter, der diesen Psalm geschrieben hat, der malt uns jetzt etwas vor Augen, indem er die Löwen beschreibt. Großkatzen, die schlafen ja mehrere Stunden am Tag und dann, wenn es dämmert, werden sie aktiv. Und jeder, der Hauskatzen hat, weiß das. Wenn dann aber die Sonne hoch am Himmel steht, dann liegen die Löwen und auch die Katzen an einem schönen Ort. Sie genießen das Schwere nach einem ausgiebigen Mahl und ruhen. Und das gilt eben letztlich auch für uns als Menschen, allerdings in einer anderen Reihenfolge. Wir sind nicht nachts aktiv, sondern tagaktiv. Aber hier ist uns eben auch das ein Beispiel, dass Ruhen und auch das Arbeiten etwas ist, was dazugehört. Und ich sage bewusst beides. Das Arbeiten ist auch ein Schöpfungsauftrag, den wir Menschen bekommen haben. Und am Tag 5 und 6, dann kommen Mensch und Tier oder die restlichen Tiere. Eigentlich fast ein bisschen unscheinbar und kurz. Wenn wir uns diesen Text im Zusammenhang mit der gesamten Schöpfung betrachten, dann sind wir Menschen ja eigentlich auch nicht wirklich die Größten. Aber es zeigt trotzdem auch der Text, wie wichtig das ist. O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie sind alle Zeugen deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer, so unendlich groß und weit. Unzählbar sind die Tiere darin, große wie kleine. Schiffe ziehen dort vorüber und auch die Seeungeheuer, die du geschaffen hast, um damit zu spielen. All deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen rechtzeitig zu essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Doch wenn du dich von ihnen abwendest, ist es mit ihnen vorbei. Ja, sie sterben und werden zu Staub. Und wenn du ihnen den Lebensatem nimmst, doch wenn du deinen lebendigen Geist schickst, dann werden sie geschaffen. Und so schenkst du der Erde neues Leben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal tauchen oder schnorcheln war. Wer das noch nicht gemacht hat, der hat was verpasst. Ich finde das immer ganz toll. Ich weiß noch, ich bin einmal in der Türkei unterwegs gewesen. Da hatten wir noch keine Kinder, da waren wir schnorcheln. Oder ich war schnorcheln, meine Frau nicht. Sie mag es nämlich nicht so. Und da ist so ein Fisch an mir vorbeigeschwommen, Barracuda. Und das war irgendwie total faszinierend, so was Großes zu sehen. Und ich weiß nicht, unsere Ägypterreisende, ihr habt wahrscheinlich noch viel größere und schönere Sachen gesehen wie in der Türkei. Aber es ist einfach faszinierend. Aber auch die kleinen Fische in ihrer Farbenpracht sind fasziniert. Wenn ich oben an die Goldfische denke, wie toll das alles gemacht ist. Das muss man gesehen haben. Ansonsten empfehle ich eben ein Goldfischglas oder eben Aquarien, Zoo oder Fachgeschäfte oder ja, da wo man eben auch die Tiere und sowas beobachten kann. Da bekommt man einen kleinen Eindruck von dem, wie Gott die wunderbare Schöpfung gemacht hat. Oder ich erinnere mich, wir waren ja spazieren letzte Woche in Rien, in einem kleinen Tierpark. Da haben wir uns, ich glaube Ingrid, wir haben uns unterhalten über diese Tierexpedition, die man gesehen hat, auch Terra X, wie das manchmal einfach alles miteinander zusammenspielt, wie es die Tiere braucht, wie es die Pflanzen braucht. Es ist einfach faszinierend. Und das ist das, was Gott geschenkt hat. Und dennoch sind letztlich die Tiere nicht das Wichtigste in der Schöpfung, sondern letztlich sind es die Menschen. Und über all die Dinge der Schöpfung heißt es in der Bibel, und Gott sah, es war sehr gut. Aber über die Erschaffung des Menschen heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Gott hat den Menschen gemacht als ein Gegenüber. Er hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Und er war es, der dem Menschen den Atem eingehaucht hat. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Gespräch an einer Evangelisation mit einem Biologie-Doktor. Und der hat dann nach diesem Vortrag, ich weiß nicht, da ging es glaube ich auch um verschiedene Dinge der Schöpfung, und der wollte mit mir dann über die Evolution diskutieren. Ja, ich bin kein Doktor, und wenn ich mit ihm angefangen hätte zu diskutieren, hätte ich mit Sicherheit verloren. Aber ich weiß noch, da sagte ich ihm: Wissen Sie, die Bibel ist eigentlich kein wissenschaftliches Buch. Und wenn ich die Schöpfungsgeschichte in der Bibel lese, dann lese ich sie nicht mit dem Hintergrund der Evolution, sondern in Anbetracht eben, dass es da einen Schöpfer gibt. Und dann wird deutlich, wie groß und toll dieser Schöpfer Gott ist. Egal, wie er es gemacht hat. Aber das Wichtigste ist und ist doch und bleibt, dass er den Menschen gemacht hat. Er hat uns geschaffen. Er hat uns den Lebensatem eingehaucht, so wie es in der Bibel steht. Und das Wichtigste an diesem Bericht ist nicht, dass wir das alles gemacht hat, sondern das Wichtigste ist die zentrale Frage: Glaubst du das, was da steht, dass er das Leben schenkt und dass du ein Geschöpf von ihm bist? Und das ist die entscheidende Frage beim Schöpfungsbericht. Und da war ich dann auf meinem Gebiet. Das war natürlich, da habe ich mich dann auch sicher gefühlt. Aber das ist auch das zentrale Anliegen. Glaubst du das, dass Gott der ist, der uns das Leben einhaucht? Der dadurch eben uns zu seinem Bilde macht, dadurch uns zum Gegenüber gemacht hat. Und in unserem Psalm wird das ähnlich formuliert und fast noch ein bisschen deutlicher. Da heißt es doch: Doch wenn du dich von ihnen abwendest, ist es mit ihnen vorbei. Ja, sie sterben und werden zu Staub, wenn du ihnen den Lebensatem nimmst. Doch wenn du deinen lebendigen Geist schickst, dann werden sie geschaffen. Und so schenkst du der Erde neues Leben. Ja, die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Und daran dürfen wir uns freuen. Dadurch dürfen wir den Herrn loben und eben auch dankbar sein. Und dann folgt der letzte Tag, der Ruhetag. Die Macht und Hoheit des Herrn möge für immer bleiben. Er freut sich an dem, was er geschaffen hat. Er hat ja am siebten Tag auch betrachtet, was er getan hat. Er braucht die Erde nur anzusehen und schon bebt sie. Wenn er die Erde berührt, dann fangen sie an zu rauchen. Singen will ich dem Herrn, solange ich lebe. Für meinen Gott will ich musizieren, mein Leben lang. Wie freue ich mich über den Herrn, möge ihm mein Lied gefallen. Doch wer sich ihm widersetzt, soll nicht mehr weiterleben, sondern vom Erdboden verschwinden. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen preisen. Halleluja. Auch da wieder sehr deutliche Worte. Und diese Schlussverse können wir eigentlich als eine Betrachtung der ganzen Schöpfung anschauen. Ein Loblied, ein Dank für die Schöpfung und auch für den Ruhetag, die Sonntagsruhe. Und man hat den Eindruck, das Ganze liegt hier vor uns wie ein Rundgemälde des Weltalls, betrachtet vom Standpunkt des Glaubens aus, mit dem Auge der Anbetung und mit dem ganzen Herzen. Ja, ihm gilt es zu loben, zu preisen. Ihm dürfen wir Danke sagen für das, was er uns schenkt, unser ganzes Leben lang. Nicht nur am Tag, wo wir Erntedank feiern. Und Gott ist der, der uns so reich beschenkt. Aus diesem Grund dürfen wir uns auch von unserem Reichtum weitergeben. Und deshalb ist es auch so schön, dass wir hier Dinge zusammengelegt haben, die wir den verschiedensten Menschen oder die Tafel dann den verschiedensten Menschen mit auf den Weg geben können, die eben auch das brauchen. Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, die Tage habe ich von irgendjemandem auch gehört, dass das Thema Dankbarkeit nicht nur ein Tag wert ist, sondern ich habe gehört, dass auch nächstes Jahr irgendwie das Jahr der Dankbarkeit ist. Da nicken schon manche. Also da können wir uns dann ein ganzes Jahr mit dem Ganzen beschäftigen. Also Gott lädt uns ein. Und ich finde diesen Psalm faszinierend. Und es drückt diese Freude aus. Und vielleicht ist ja auch diese Freude ein bisschen hier rübergekommen. Die Freude an Gott, dem Schöpfer. Amen.